nicht eine Wurzel unter euch sei, die Gift und Wermut trage. Mit starker Hand hatte Gott sein Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. Der Exodus war ohne menschliches Hinzutun allein Sache Gottes. Der Mensch hatte also keinen Anteil an den Führungen des Herrn. Das, was bei dieser Herausführung in jenen 40 Jahren Wüstenreise und in Kanaan zu tun überhaupt übrig blieb, war allein der Verantwortung des Menschen unterworfen. Solange Israel seinem Gott gehorchte, hatten sie Sieg, hatten sie Frieden. Sehr schlimm wurde es nur dann, wenn die Untreue ihrer eigenen Herzen sich Luft machte. Dann lesen wir, dass sie viel klagten, dass sie viel murrten. Gegen Mose, gegen Aaron, gegen Gott. Dann sandte der Herr ein Gericht unter sie. Und damit waren sie wieder gebändigt. Und zwar bis zum nächsten Mal. Die Rebellion in Israel hat auch bis heute nicht aufgehört. Beachten wir das. Ging es ihnen gut, so nahmen sie sich der fremden Götter an. Ging es ihnen arg, so riefen sie zu ihrem Gott und kehrten um. Das ist die Geschichte Israels. Das Alte Testament ist voll davon. Und das ist die Geschichte des natürlichen Menschen von uns allen. Denn Israel diente, wie wir wissen, Gott im Fleische. Deshalb redet die Heilige Schrift, dass Israel ins Gericht gebracht wird. Wann? Am Ende der Tage, heißt es. Das ist die 70. Jahrwoche. Und da wird gesagt, da wird Jakob umkehren zu seinem starken Gott. In der Prophetensprache heißt Jakob so viel wie Juden ohne Gott. Wir haben es heute in Israel durchweg mit Jakob zu tun. Denn erst nach der Begegnung mit dem Herrn wurde er Israel genannt. Und in jenen Tagen, wo sie umkehren werden zu ihrem Gott, da wird es eine Ausgießung des Geistes Gottes geben, von der wir unter anderem auch in Joel 2, Vers 29 lesen. Und genau das ist die Ursache dafür, dass nach dem Gericht der 70. Jahrwoche der Friede Gottes auf der Erde herrschen wird 1000 Jahre. Merken wir uns hier an dieser Stelle, dass Israel nur durch Gericht und durch Geistgabe zur Ruhe gelangen wird. Der Mensch allgemein, egal wer er auch sei, ist nicht in der Lage, sein Fleisch zu bändigen. Das Erbe vom Garten Eden hat uns völlig heillos durchdrungen. Eine Reparatur des Fleisches kennt die Heilige Schrift nicht. Israel hatte also den Auftrag, Gott im Fleische zu dienen. Das Ergebnis davon, das Fazit aus dieser Sache, war eine einzige Katastrophe. Allein nur Gericht Gottes und Gottes Geist sind die einzige Hoffnung, die einzige Hilfe, aus dem Elend herauszukommen. Und diese Ereignisse stehen unmittelbar ins Haus. Und wir wollen für dieses Volk beten. Denn die Schrift sagt, das Heil kommt aus den Juden. Geschwister, wir bleiben diesem Volke ewig Schuldner. Sie haben auch für uns in der Vergangenheit den harten Fleischesdienst vollzogen. Damit wir in den Dienst des Geistes eintreten konnten. Wir könnten auch sagen, eintreten durften. Aber denken wir ja nicht, dass wir etwa besser wären als diese. Ab hier besehen wir nun den Weg der Leibesgemeinde Jesu. So wie Gott einst sein irdisches Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hatte, so rettet er den Erlösten aus der gottfeindlichen Welt heraus. Damit hat die Welt hinter ihm zu liegen. Und Gläubige, die von dieser verlorenen Welt noch nicht abgenabelt sind, haben Probleme dieser Welt wegen. Eine Verbindung, eine Vermischung mit dieser Welt als Kind Gottes ist illoyal. Der Herr erlaubt uns solches nicht. Der Mensch hat ebenso wenig wie einstmals beim Exodus in der Herausführung aus Ägypten, auch bei uns, bei der vollzogenen Wiedergeburt, keinerlei Anteil. Gott vollzieht sein Werk. Obwohl die Herausforderung Führung bei dem Volke Israel circa 40 Jahre dauerte, geschieht dies bei uns in Minuten oder einer Stunde. Und dennoch vollzieht sich diese Wiedergeburt über die Verantwortung des Menschen, nicht ohne Glauben. Solange Israel im Gehorsam lebte, hatten sie Sieg und Frieden, war gesagt. Dasselbe ist bei der Gemeinde des Herrn. Wo Sieg und Frieden nur dann vorhanden sind, wenn im Gehorsam gewandelt wird. Leider zieht nach geraumer Zeit im Herzen der Gläubigen Lauheit und Lassheit ein, wie damals bei Israel. Und durch Lauheit und Lassheit werden die Herzen der Gläubigen unzufrieden. Die Unzufriedenheit geht bis zu Gott. Darum verklagten sie damals nicht allein Mose und Aaron, sondern auch Gott. Heute ist's, wenn nach Gebetsstunde und Bibelstunde bei ihnen kein Verlangen mehr da ist. Das ist der Zustand. Da sagt man, dann soll man auch noch überwinden und in die Gebetsstunde gehen. Das ist doch zu viel. Also wird die Gebetsstunde geschwänzt. Das Wort geschwänzt hängt mit Schwanz zusammen. Das ist also das Letzte, was bei einem Tier kommt. Genau hier liegt auch der Grund, die erste Liebe zu verlassen. Ein Glied in der Gemeinde leidet, und darum leiden dann alle Glieder in einer Gemeinde mit, so sagt jedenfalls das Wort. Und genau dieser Vorgang durch jene Gläubigen ist es, eine Gemeinde in Schuld vor Gott zu bringen. Man denkt aber nicht daran, dass man als Schuldvorreiter die Hauptlast der Sünde einer Gemeinde damit auf sich nimmt. Am Richterstuhl des Christus, da wird es so manchen erstaunen, was in den Augen Gottes alles Sünde war. Die Anfänge dafür mögen in unseren Augen winzig klein sein. Aber die Auswirkungen in einer Gemeinde können seitens Gottes enorm gewertet werden. Das ist die Geschichte der Gemeinde Jesu, die dem Herrn, dem Geiste nach, dient. Israel wird erst im Tausendjahrreich den neuen Geist besitzen. Wir hingegen erhalten ihn gleich bei der Errettung. Nicht allein Israel ist durch Gericht der 70. Jahrwoche zur Ruhe im Millennium gekommen, sondern in ähnlicher Weise auch wir. Unser Gericht wurde an dem Christus vollzogen. Wodurch wir danach mittels des uns gegebenen Glaubens wir in die Ruhe des Herrn eingehen und da hinein gelangen. Was aber unser Fleisch betrifft, so ist dies nicht mit am Kreuz erlöst worden. Es gibt viele Gläubige, die meinen das. Mich hat mal einmal vor Jahren eine Schwester daraufhin angesprochen. Da musste ich ihr sagen, ob sie etwa geheiligtes Fleisch habe. Darauf hat sie nicht geantwortet, sie hat das sich nicht gewagt. Ich hätte sie sofort an ihrem Fleisch gezogen, da wäre sie hochgeschossen. Das heißt, dass das Fleisch nicht mit Christus gestorben ist, es reagiert. Und der Sieg bei uns über das Fleisch liegt darin, einfach dies im Tode zu halten. Das ist der einzige Sieg. Und das obliegt uns. Das hat der Herr uns geheißen, die wir ihm gehören. Unser Fleisch im Tode zu halten, wodurch wir den Gegebenheiten des Christus Rechnung tragen können. Genau das entspricht unserem Wandel. Es ist unsere Seite. Inwieweit wir das überhaupt wollen, suchen und vollziehen. Es geht sehr weit. Und der Herr ist, er zwingt uns nicht zu einem gottgemäßen Wandel. Er macht's nicht. Der allein unserer Freiwilligkeit unterstellt ist und entspricht. Darum werden wir einmal nicht am Richterstuhl des Christus wegen unserer Wiedergeburt, sondern einzig und allein wegen unseres Wandels zur Rechenschaft gezogen. Denn unsere Offenbarwerdung am Richterstuhl des Christus ist eine Rechenschaftsablegung unsererseits. Machen wir uns da nichts vor. Da bleibt nicht das Allergeringste verborgen, was nicht vor Gott geordnet und vergeben ist. Dort müssen wir offenbar werden. Das ist der Platz. Das ist der Ort dafür, den Gott dafür bestimmt hat. Dass wir in diesem Leibe hier getan haben, nicht im neuen Leib. Um den geht's nicht. Weder bei uns, den Erretteten, noch bei den Verlorenen. Auch sie bekommen einen Ewigkeitsleib, über den sie aber nicht Rechenschaft abzulegen haben, sondern wie die Bibel sagt, was sie getan haben in diesem Leibe. Damit sind alle Richtungen gegeben. Und darum ist es auch von großer Wichtigkeit, wie wir wandeln, auch als Errettete. Und dass wir uns dabei so verhalten, weitgehend von der Sünde zu enthalten. Denn Sünde ist die gottwidrige Pest, der Untergang und das Verderbnis seiner Geschöpfe, Engel und Menschen. Bei den Engeln war es nur ein Drittel, bei den Menschen hingen sie alle drin. Was uns hier betrifft, ist, dass wir zuerst ein Heiligungsleben nötig haben. Das will der Herr, das ist sein heiliger Wille mit jedem einzelnen Erretteten. Dann aber sollte dieses unser Verhalten so sein, dass wir die Dinge unserer Sünde bereits in ihrer feinsten Entstehung beseitigen. Das ist der Wille Gottes. Und das wird nur möglich sein, wenn wir die hauchdünnen Anfänge erkennen. Denn solange wie wir sie nicht erkannt haben, vermögen wir auch nicht, dieselben zu beseitigen. Bitter, ganz bitter wird es nur dann, wenn die Sünde uns überrascht und mit dieser Überraschung sie uns gleich zeitig überwältigt. Deshalb gehen wir jetzt zum Textthema über, wo es heißt, dass nicht eine Wurzel unter euch sei, die Gift und Wermut trage. Das Thema ist uralt, Jahrtausende alt, bereits zum Volke Israel damals, als der Mose noch lebte, hat Gott dies zu seinem irdischen Volk Gottes gesagt. Bei den Dornen oder mit den Dornen ist es so, dass wir im Garten nur dann Ruhe bekommen, wenn wir auch ihre Wurzeln beseitigt haben. Das Zeug wuchert immer wieder nach. Oft sind diese Wurzeln ganz klein und ganz dünn, dass wir ihre Existenz gar nicht ernst nehmen. Doch im nächsten, im kommenden Jahr durchwuchern sie alles. Das ist die Not der Kleingärtner, wenn das Zeug wuchert. Und genau dieses Bild gebraucht Gottes Wort, uns die Wirkung der Sünde klar zu machen. Nicht irgend eines Menschen Sünde, sondern deiner und meiner Sünde. Es sind nur kleine Wurzeln der Sünde, die in unserem unerlösten Fleisch beständig lagern. Denn heiliges Fleisch der Kinder Gottes gibt es nicht. Und diese Wucherung kann im Fleische der Kinder Gottes ein solches Ausmaß annehmen, dass Errettete in der Fleischeslust umkommen. Gewiss wird die errettete Seele dem Herrn verbleiben. Doch wie groß, wie endlos groß ist der Schaden vor einer ganzen sichtbaren und unsichtbaren Welt. Beachten wir hier, dass die unsichtbare Welt milliardenmal größer ist als die sichtbare Welt. Weil die Wurzeln im Boden lagern, sehen wir sie mit unseren Augen nicht. Oder hat jemand solche Röntgenaugen, der durch den Boden sehen kann? Der wäre hier nicht mit angesprochen. Die Existenz der Wurzeln obliegt vom Wandel her unserer eigenen Verantwortung, denn die Textworte sind an Menschen gerichtet, die da lauten, dass nicht eine Wurzel unter euch sei. Wir haben alle Wurzeln in uns, das heißt nicht im Nächsten oder beim Nächsten zu beseitigen. Wir sind persönlich angesprochen hier in der Schrift. Die Gift und Wermut in sich haben. Beachten wir, was Wermut im Worte Gottes ausdrückt, dass ein Stern Wermut während der Gerichtszeit ins Menschenmeer fällt und ein Drittel der Menschen umkommt. Wermut. Ein belehrendes Bild zeigt uns Hebräer 12, Vers 15, wo es heißt, indem ihr darauf achtet, so fängt der Vers an, indem ihr darauf achtet, und genau das ist der Beweis unserer Verantwortung. Und dann heißt es, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. Da heraus ersehen wir etwas, dass die Duldung von Wurzeln für den Betreffenden die Gnade des Herrn eingrenzt. Wir kämen zu einem Satz, den wir uns merken dürfen. Wurzeldulder leiden an der Gnade. Punkt. Es ist für sie ein bitteres Leiden in des Herrn Augen. Nicht immer leiden die Betreffenden bewusst darin. Dafür aber leiden dann die Mitmenschen umso mehr. Denn dort, wo die Gnade gering geworden ist, wird das Leben umso härter, auch untereinander. Und dann heißt es, in Hebräer 12,15 weiter, dass nicht eine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse. Diese Bitterkeit ist in unserem Textwort der Wermut. Sowohl für den Betreffenden, wie auch für andere wird dann die Gemeinschaft zur Bitternis. Dabei warnt die Schrift und sagt, nicht irgendeine Wurzel. Also resultiert da heraus, dass es ganz verschiedene solcher Wurzeln gibt, im Plural. In 1. Mose 6, Vers 10 haben wir eine Wurzel der Bosheit genannt. Es heißt, denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Und da ist noch etwas hinzugesetzt, die Wirkung, die eine solche Wurzel hat oder nach sich zieht, wie hierdurch etliche vom Glauben abgefallen sind. Das muss man sich mal vorstellen. Jetzt verstehen wir auch, dass wir durch den Apostel gewarnt werden. Ja, die Wurzeln der Bosheit sind giftig, sind starkes Gift. Sie können sogar den Glauben der Kinder Gottes zerstören. So stark ist hier das Gift angesprochen. Andere Wurzeln, die verborgen für unser Auge oft im unerlösten Fleische lagern und auf Gelegenheiten warten, sind Neid, sind Stolz oder beleidigt sein, nachtragend sein oder Rechthaberei nachgehen. Und so weiter. Werden diese schlummernden Sünden nicht hinausgetan, wo sie als Wurzeln vorhanden sind, und das ist der Wille Gottes, dass wir sie nicht erst zu einem großen Strauch entwickeln lassen, dann brechen sie plötzlich mit Sünden und Schadenseinhergang auf. Im Hebräer 12, 15b ist dann gesagt, und jetzt beachten wir die schlussendliche Wirkung solcher Wurzeln, dass viele durch diese Sünden beunruhigt und verunreinigt werden. Das ist Lehre des Neuen Testaments, mit der wir zu tun haben. Alles das in der Gemeinde Jesu weltweit, weil mitunter sich ganz, ganz wenige Gläubige die Tiefe und notwendige Reinigung ihrer Wesenszüge einfach belassen. Sie haben andere Ideen, andere Gedanken über die Reinigung, als Gottes Wort es lehrt. In Römer 11, Vers 16 lesen wir, wenn die Wurzel heilig ist, so auch die Zweige. Umgekehrt ist es genauso bei der Wurzel der Bosheit. Ist die Wurzel giftig, dann sind auch die Zweige giftig. Herr Jesus sagt, ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Darum haben sich die Erretteten zu reinigen. Und Gott, wo es nicht getan wird, aus welchen Gründen auch immer, dass es nicht gelehrt wird oder dass man zu faul ist, sich im Worte Gottes zu erkundigen, bleiben diese Krebsgeschwüre unangetastet und wuchern ihre sündlichen Metastasen zu Tausenden. Sie verstreuen dieses Gift unter jene, die an nichts Arges denken. Nicht ein wenig, sondern so stark, bis die giftigen und bitteren Wurzeln beseitigt sind, haben wir uns zu reinigen. Und zwar bevor die Giftbeeren als Frucht hervorkommen, wie wir das in 5. Mose 32, Vers auch 32b lesen. Wenn dieses Zeug erst noch Frucht trägt, du liebe Zeit. Wenn diese Dinge Frucht tragen, gibt es in der Gemeinde Jesu Abfall. Und diese Zeit währt heute. Wir sind keine Schwarzseher, aber objektiv denkende Menschen. Wer sich heute in diesen letzten Tagen nicht reinigt, wird selbst als Kind Gottes die Endsituation seines Wandels in der Herrlichkeit bestätigt finden, ewiglich. Und niemand von uns soll etwa sagen, ja, ich kann das nicht. Oder ich hab so Zeug nicht. dann würdest du sagen, dass du kein unerlöstes Fleisch an dir trägst. Behauptest du das? Dann hast du auch die Reinigung nötig. Und wehe, wenn du sie an dir selbst, nicht an anderen, an dir selbst nicht vollziehst. Niemand kann sagen, ich kann nichts dafür, dass ich dieses in mir habe. Da sind meine Voreltern dran schuld, die haben irgendwie was Böses gemacht. Das wird Gott nicht im Raume stehen lassen. Denn die Reinigung durch Christus am Kreuz ist so groß und gewaltig, dass uns in allen Schuldverhaftungen der Herr zu Hilfe kommt und uns reinigt. Wir freuen uns über die Vollkommenheit unseres Herrn. Eine Buße ist eben dann erst in Gott gewollter Tiefe, wenn alle Wurzeln der Bosheit vernichtet sind, dann war die Buße echt und recht. Solange aber der dreiviertelste Teil noch da drin bleibt, dann beug dich von Neuem vor dem Herrn und mach's 100.000 Mal. Das ist besser, als wenn du in Leichtfüßigkeit über die Weisungen des Wortes hinwegschleichst, um dann in diesem Zustand in des Himmels Herrlichkeit einzutreten. Damit ist diese Reinigung zugleich auch eine Frage der Liebe zu Jesus, unserem Herrn. Auch das muss gesagt werden. Dein ganzer übriger Dienst für den Herrn Jesus wird erst für ihn und für andere wertvoll, wenn die Wurzeln des Giftes und der Bitternis beseitigt sind. Solange diese Unheiligkeiten da im Fleisch verwurzelt sind, brechen die immer wieder wie im Frühjahr die Dornen oder wie die Feldwinde immer wieder hervor. Du wirst ihrer nie Herr. Was könnte es, müssen wir sagen, was könnte es sein, was uns da zurückhalten will, was uns da zurückhalten könnte? Wem geben wir nach, wenn wir uns nicht reinigen? Den Weg der tiefen Reinigung zu gehen. Es könnten nur die Wurzeln des Stolzes sein, die uns da gebunden halten, solches zu verhindern. Wurzeln des Stolzes, die nicht im Tode sind, obwohl wir bekennen, mit Christus am Kreuz gestorben zu sein. Das mit Christus gestorben sein verpflichtet uns, auch die Dinge der Regungen unseres Fleisches im absoluten Tode zu halten. Ich darf zum Schluss auffordern, einen jeden Einzelnen, geben wir bitte hier Gott die Ehre in allem. Amen.